Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu Outcast Volume 1 im Reich der Finsternis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. In Ausgabe 4 von Hunting Down Comics, also es ist mittlerweile auch ein Jahr her, hatten wir bereits die erste Ausgabe Issue 1 von Outcast besprochen und ich war damals mit Helge begeistert. Und in diesem Buch von Kirkman und Azzatetta.
Und Helge,
genau.
Ich bin auch dabei. Hallo, Helge, ich habe nicht mitgemacht, aber ich bin dabei.
Helge ist jetzt auch dabei. Und da er das damals auch schon so spannend fand, was ich ihm damals erzählt hatte, haben wir uns jetzt gemeinsam die Crosscode-Ausgabe besorgt.
Auf Deutsch, genau.
Auf Deutsch für 22 Euro wieder wunderschön aufbereitet. Ich muss sagen, ich weiß nicht, mag ja ein Euro mehr kosten, aber die machen immer verdammt was her, diese Ausgaben von denen. Also sieht schön aus, sieht gut aus und bringt vor allen Dingen auch die Farben gut rüber. Und wir werden hier vielleicht zur Geschichte gar nicht so viel nochmal verraten. Also das erste Heft war ja so ein Double-Issue, Double-Size-Issue. Der sollte sich vielleicht einfach mal die Hunting Down Comics Ausgabe 4 anhören. Wer das nicht will, dem geht natürlich auch eine kleine Zusammenfassung. Es geht im Wesentlichen um Kyle Barnes, der ja so ein bisschen zurückgezogen lebt. Und das hat einen Grund, denn er sieht Geister oder kann mit toten Geistern, also Dämonen eigentlich irgendwie in Verbindung treten, beziehungsweise das ist das Gemeine eigentlich treten sie mit ihm in Verbindung. Wenn es nach ihm gehen würde, würde er die ganze Sache eigentlich abblasen und gar nicht wollen. Und das Dramatische ist in dem Fall, dass seine Mutter wohl der Erste war oder die Erste war, die mit ihm quasi auf diese seltsame Weise kommuniziert hat und der er sich erwehren musste. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben, denn sein Sohn beziehungsweise seine Frau ist ebenfalls von diesen Dämonen geplagt und er kann sie dann zwar austreiben, aber die Personen erinnern sich nachher an nichts mehr und das führte nachher zur Scheidung und er lebt dann quasi so ein bisschen zurückgezogen, verwahrlost, verlottert in seiner ehemaligen Wohnung und kann mit seinem Leben nicht so recht anfangen, bis eines Tages, ich weiß gar nicht, war das die Schwester?
Seine Schwester kommt vorbei.
Genau.
Und will ihn so ein bisschen da auch rausholen aus seiner Wohnung, weil er halt wirklich, ja, mir fällt jetzt kein besserer Begriff dafür ein, aber er steht halt im Grunde gar nicht mehr richtig auf oder zieht seine Schlafsachen gar nicht richtig aus. Das Zimmer sieht halt aus wie das eines Messis, weil ihn halt wirklich seine Vergangenheit so sehr plagt, ja, und seine Schwester will ihm da irgendwie einfach raushelfen, ist die einzige Person, die auch mal sagt, komm, jetzt gehen wir mal vor die Tür irgendwie, ja, es gibt allerdings auch noch, als er dann diesen einen Tag vor die Tür geht, gibt es allerdings dann auch noch den Pfarrer, der ihn halt auch noch kennt und der halt auch noch diese Geschichte mit der Geisteraustreibung sich daran erinnern kann und weiß, Mensch, das wäre ein Typ, der könnte mir hier helfen, der wird auch so ein bisschen, die schließen dann auch so ein bisschen so eine, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich eine Freundschaft ist.
Am Anfang ist es eine Zweckgemeinschaft, oder?
Eher sowas wahrscheinlich, genau.
Obwohl das auch kein typischer Pfarrer ist, das fand ich halt so in der ersten Heftausgabe so cool. Das ist halt einer, der irgendwo im Hinterzimmer sitzt und er pokert mit seinen Freunden. Ist eher so, ich glaube, das wird dann erst so ein bisschen, ja, kommt erst dann raus, als dann die Haushälterin oder so kommt und dann ihn so anspricht als Reverend, hier, da ist irgend so ein Vorfall. Wir bräuchten sie mal, da gibt es ein kleines Problemchen.
Ja, Glücksspiel ist ja nicht unbedingt so, was man jetzt so als erstes mit vielleicht christlichen Glauben oder mit so einem Pfarrer in Verbindung sitzt, bringt auch so natürlich, dass die da in dem Hinterzimmer da so rauchend sitzen, in so einem dunklen Kaff und so, ja, weiß ich nicht, relativ abgefahrene Gespräche dort auch führen, so wie halt so eine typische Männerrunde irgendwie, ne? Das ja ist schon recht originell, stimmt.
Sehr, sehr direkt. Und wir hatten ja, also ich hatte ja damals schon, oder wir hatten, glaube ich, beide festgestellt, dass The Walking Dead sich so ein bisschen, ja, totgelaufen will ich nicht sagen. Es ist immer noch eine der erfolgreichsten und populärsten Serien, sowohl als Heftausgabe, ist ja gleichfalls bei Crosscult erschienen, jetzt demnächst, oder ist es schon bei Ausgabe, ich bin mir gar nicht sicher, kommt das nicht nur als Hardcover-Variante raus, sondern eben auch so als Softcover-Variante, also dieses The Walking Dead. Und trotzdem fand ich das nach gefühlten, ich weiß nicht, wie viele Bände es mittlerweile sind, 20, 25 Bänden, irgendwie so ein bisschen, ja, es wiederholt sich nicht. Es ist schon originell, aber wenn man so alles am Stück liest oder regelmäßig liest, trat zumindest bei mir so ein bisschen eine Sättigung ein. Und ich muss sagen, mit diesem neuen Format war es nun so, dass eben man das Gefühl hatte, Robert Kirkman schreibt sich so ein bisschen frei. Also schreibt mal was anderes, nimmt andere Fahrte auf, auch wenn, das ist sowohl in Heftausgabe 1, wenn man das Original liest, kurz beschrieben, als auch hier in diesem übrigens sehr lesenswerten Interview mit, der Name ist
mit
echt
dem Zeichner.
So, ja, mit das so ein bisschen so ein Zungenbrecher. So. Paul Azazeta, also ja, wie gesagt, immer beschrieben, also dass so diese Eindrücke oder Inspiration natürlich auch bei diesen ganzen Klassikern zu suchen ist, der Exorzist und so.
Also mich hat es ja auch wirklich so ein bisschen an X-Files von damals, also Akte X, so ein bisschen erinnert. Also dieser Typ, der die ganze Zeit verfolgt, der eine Agent und dann dieser Typ mit dem schwarzen Anzug, wie der, wenn ich erinnern kannst, wahrscheinlich mit dem der Raucher damals bei Akte X, so ein bisschen auch sowas von diesem Mystery-Ding.
Ich muss mich ja outen, ich habe ja Akte X nie so konsequent verfolgt, immer mal eine Folge geguckt, aber nie so ganz, aber du hast recht, so dieses generelle Setting, man hat einen, der scheinbar weiß, wie der Hase läuft, aber man weiß trotzdem als Zuschauer oder in dem Fall Leser nicht so richtig, wo der Hase letztlich hinläuft.
Genau, ist schon was total anderes, ist mir bloß gerade noch eingefallen.
Also diese bekannten Elemente sind durchaus gewollt, sind beabsichtigt, ist also kein Schreiben, weil er findet halt so diese ganzen, dieser Grusel entsteht eben aus Sachen, aus Auslassungen und das ist in dem Fall ganz gut gemacht und durch das Buch hinweg merkt man, dass hier eine dunkle Bedrohung ist, naja, Unterweltbedrohung, eine finstere Macht, die am Werk ist, die gezielt wahrscheinlich auf unseren Protagonisten, auf diesen Kyle Barnes absieht, wobei noch so ein bisschen, und das ist mein kleiner Kritikpunkt, vielleicht so nach der Beendigung des ersten Buches ist, noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung das geht. Also will Kyle Barnes, also diese Hauptfigur, sich nur letztlich seinen Dämonen stellen? Wollen die Dämonen ihn überwältigen? Und wenn ja, warum? Das bleibt für mich noch so ein bisschen im Unklaren. Trotzdem ist es eine Geschichte, gerade wenn man so ein bisschen Horror angehauchte Sachen mag, wobei, ich weiß gar nicht, wie drastisch fandest du den Horroraspekt in diesem Buch?
Na, sagen wir so, wenn man es so abends alleine im Bett, sage ich mal, liest, finde ich es zum Teil schon echt ziemlich gruselig, weil halt, du hattest es ja so ein bisschen angedeutet, es ist halt so eine ganz sehr realistische Art von Horror, halt so ein bisschen halt wie bei dem Film Exorzist oder sowas, dass man, also sehr nachvollziehbarer Horror. Und ich finde das Buch an den Stellen am schwächsten, wo dann irgendwie so jemand ins Spiel kommt, der sich dann selbst auch so ein bisschen wie der Teufel nennt oder wo man merkt, okay, das ist jetzt vielleicht der Teufel. Und da wird es dann so ein bisschen unglaubwürdig. Also ich finde es fast, also wenn es nicht so fantastisch, sondern eher sehr realistisch bleibt, finde ich es irgendwie am stärksten. Also was zum Beispiel auch immer sehr gruselig oder sehr spannend zum Lesen und Gucken ist, er ist ja, also er wird ja schon so ein bisschen als wie, naja, so eine Art Held oder so, oder wir verfolgen ihn jedenfalls die ganze Zeit, aber diese Begegnungen mit den Dämonen sehen immer so aus, dass er eigentlich auch so ein bisschen rüberkommen kann, also wie soll ich sagen, er zieht so viele Dämonen anscheinend an oder so viel Schrecken passiert in seiner Nähe, dass man eigentlich als Leser auch permanent das Gefühl hat, ja Moment mal, oder wird es vielleicht von ihm doch ausgelöst oder hat er irgendwie auch irgendwas damit zu tun? Also da gibt es halt zum Beispiel, weiß ich nicht, da gibt es irgendwie, er hilft dem einem Pfarrer zum Beispiel und da ist einfach nur so eine alte Lady und die schreit dann aber total auf, als sie seine Hand berührt oder ihn berührt und eigentlich jahrelang war es, sage ich mal, einfach nur eine hilfebedürftige alte Frau und auf einmal ist sie wie so umgekrempelt und das finde ich immer sehr, sehr gruselig, wenn man eigentlich denkt, ey, ich will doch mit diesen Typen fühlen oder das ist doch jetzt, sage ich mal, der Held der Geschichte und man dann aber beim Lesen halt immer so ein bisschen hin und her geworfen wird oder wo das so ein bisschen ambivalent erscheint, ja, und man zum Teil nicht so richtig weiß, was ist jetzt hier gut und was ist böse, oder? Ging das nicht auch so?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch diese Qualität von Kirkman. Er entwirft also ein Szenario, eine Stadt, die eigentlich ziemlich beschaulich und ruhig irgendwie so ein Hinterwäldlerdörfchen ist und man hat dieses, da ist ein bisschen ein Freak, also diese Hauptfigur, der sieht jetzt Geister oder Dämonen irgendwie und man schreibt das eigentlich so ab, naja, der spinnt und auch so sein Umfeld, das aufgebaut wird, der muss wohl spinnen, der lebt halt, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, hat er gesoffen, also jetzt zumindest in dem Umfeld, wie du schon sagtest, so assi-mäßig, kommt mit seinem Leben nicht mehr zurecht und als er dann zum ersten Mal rausgeht, taucht eben diese Besessenheit dieses kleinen Jungen auf und als er dann mit diesem Pfarrer noch weiter diesen Ort fährt, tauchen halt immer mehr Fälle dieser Besessenheit auf. Und wie du schon sagtest,
hast also, schon zu viele, ne?
Ja, du hast halt dann dieses Gefühl, bricht das Böse jetzt schlagartig in diesem Umfeld aus? Oder ist er so der Katalysator, der das zum Ausbrechen bringt und dass das Böse oder diese finstere Macht macht das eigentlich nur, um ihn zu fangen oder er ist so der Auslöser des Ganzen und initiiert das alles irgendwie. Und das ist halt auf der einen Seite dieses spannende Element, wo man nicht genau weiß, wo du in verschiedene Richtungen denken kannst. Man glaubt natürlich irgendwie. Also ich kann mir momentan schlecht vorstellen, dass er wirklich das Böse ist. Also
ich auch nicht.
Auf der anderen Seite, wenn man sich so bei dem Buch so die Rückseite anguckt, also und einfach nur dieses halbe Gesicht von ihm sieht, besonders freundlich sieht er aber auch nicht aus. Also er sieht schon irgendwie ziemlich besessen und düster und böse aus. Er hat da dann auch diese Ausbrüche, also er will ja diese Dämonen austreiben. Er schlägt die Leute oder hält sie fest oder kämpft mit ihnen. Und es ist schon manchmal nicht unbedingt dieser physische Kontakt, sondern dieser emotionale oder geistige Kampf zwischen diesen beiden Parteien. Und so richtig sieht das aber eigentlich nur er, diese Dämonen, und der Pfarrer oder der Priester und Pfarrer. Und der Rest des Umfelds hat man manchmal den Eindruck, nimmt das eigentlich nur so als körperlichen Schlagabtausch wahr. Und dann gibt's fast schon, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, fast wie in diesem Film per se, dann gibt es auch noch den Sheriff, der so ein bisschen ein Auge auf ihn hat. Ich glaube, war der Sheriff der Bruder seiner Frau? Also mindestens sind die alle irgendwie...
Ja, es ist halt ein Kaff. Irgendwie genau. Haben die alle miteinander zu tun und also, da gibt es auch, das ist eigentlich auch, achso, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber es ist halt okay. Auch ganz schön, dass hier so zum Teil so kleine Geheimnisse oder so kleine Side-Stories aufgemacht werden. Er trifft so einen alten Bekannten wieder, das Erste, was er macht, zack, Faust geballt und ihm in die Fresse geschlagen und dann kommt sogar der Polizist und man denkt, okay, der will die jetzt auseinanderbringen und jetzt gibt's Ärger. Aber nee, der Polizist haut ihm auch nochmal eine rein und dann erfährt man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dieser ganzen Schlägerei. Und sowas, finde ich, macht so ein bisschen wieder die Qualität aus, was auch wieder ein bisschen an Walking Dead vielleicht erinnert, dass halt einfach tiefe Charaktere mit glaubwürdigen Geschichten erschaffen werden. Und ich fand halt, was dann immer wenig glaubwürdig oder diese Stellen, die nicht so glaubwürdig waren, fand ich dann halt auch immer am schwächsten. Also, dass die zum Beispiel so eine Art dunkle Materie, nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich kein besseres Wort dafür weiß, dann ausspucken, wenn sie die Geister loswerden oder irgendwelches schwarze Zeug oder so. Und oder halt, wie gesagt, diese Sache mit dem Teufel. Aber also mich interessiert das Buch doch immer noch sehr. Also ich wüsste jetzt gerade auf Anhieb vielleicht nichts, was besser oder so im Gruselsegment jetzt gerade, was es da unbedingt Besseres gibt. Also ich mag Walking Dead auch immer noch. Ich kaufe mir halt dann eigentlich immer diese 1000 Seiten Omnibus-Bücher. Ich warte da aufs dritte gerade. Aber ich weiß schon genau, was du meinst. Wenn man das am Stück dann durchliest, wie ich es normalerweise dann mache, so die 1000 Seiten irgendwie, dann merkt man schon, okay, jetzt kann ich auch wieder mal 1-2 Jahre warten, bis da ein neues Buch kommt, weil ich jetzt irgendwie weiß, wie der Hase läuft, sage ich mal.
Ja, du hast halt bei The Walking Dead hast du halt so ein Gefühl des Strickmuster, weißt du? Da ist emotionale Komponente, da geht es eine Weile gut und dann merkst du, okay, die finden sich und dann weißt du schon, okay, jetzt finden sie sich, jetzt passiert gleich wieder irgendwie Angriff der Zombies, dann trifft es meistens irgendeinen auf dramatische Art und Weise, also irgendwas passiert dann und dann ist wieder Ruhe und dann ist alles wieder gegessen. Und hier ist es in diesem Buch, deswegen finde ich das so erfrischend. Ich hatte zwar gesagt, ich finde das Ende noch so ein bisschen flach, aber ich hatte auch schon festgestellt, dass hätte ich dieses Trade Paperback, also diesen zweiten Band von CrossCult gleich zur Verfügung gehabt, ich hätte sofort weitergelesen. Also die Geschichte per se ist spannend, man muss aber in einem gewissen Fluss bleiben, um diese Faszination aufrechtzuerhalten. Momentan muss man ja, ich glaube, demnächst kommt, glaube ich, auch der Trade Paperback, also dieses zweite Buch davon raus, ich glaube, im Herbst oder so, werde ich sicherlich mir auch nochmal anschauen, einfach weil ich diesen Grundtenor der Geschichte mag, weil es eben momentan noch nicht gut nach, weiß gar nicht, wie viele Hefte sind das eigentlich hier in dem ersten Buch, die ersten fünf oder
fünf vielleicht?
Sechs, also das erste ist ja das erste ist ja so ein Double-Size-Issue gewesen. Sagen wir mal, es sind fünf Hefte, die in diesem ersten Buch vereint sind und man merkt, da kann noch viel mehr kommen. Also es bleibt so am Ende noch so ein bisschen offen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir wissen noch nicht so richtig, ist ja nun, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass er eigentlich einer der Guten ist, aber man könnte es auch andersrum sehen, gerade weil auch so diese Figur des Pfarrers halt so ein bisschen ambivalent ist. Also der ist halt so der einen Seite dem Leben zugeneigt, auf der anderen Seite ist er halt auch so religiös und zwischen den Zeilen funktioniert seine Religiosität, also sein Glaube aber auch nicht so richtig. Er braucht also dann auch diesen Protagonisten, diesen Kyle Barnes, also der aber auch eigentlich kein gläubiger Mensch ist, sondern einfach irgendwie vielleicht eine gewisse Gabe hat, die er hier bringt. Also rein von der Geschichte ist das super erzählt. Ich meine, es ist kein Wunder, wahrscheinlich alles, was Robert Kirkman momentan macht, wird irgendwie aufgekauft, denn HBO hat, glaube ich, die Rechte gekauft. Also es wird auch zu einer TV-Serie adaptiert. Also passt gut. Ich kann mir das sehr gut als TV-Serie vorstellen. Bin ich auch gespannt, wie das umgesetzt wird. Aber jetzt nochmal losgelöst von der Geschichte, die in meinen Augen jetzt nicht sehr gut ist, sondern gut ist. Aber wie du schon sagtest, also unter diesem Genre Horror ist das schon wieder sehr gut. Also man muss immer so ein bisschen Relation sehen. Aber was ich verdammt cool finde, ist zum einen dass der Zeichner, den man nicht aussprechen kann, Paul Azazeta. Und was ich richtig gut finde, und da ist, glaube ich, in dem Issue One, also diesem Double-Size-Issue, was da rausgekommen ist, da hat er auch Robert Kirkman gesagt, oder es gibt ein Interview mit dieser Elizabeth Bradweiser, wie sie das koloriert hat. Ich finde das verdammt cool. Es ist nicht so dieses typische Kolorierung. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, glatter gehalten, aber es ist, gerade wenn man so diese Szenen mit diesen, diesen Exorzismus-Szenen hat, oder wenn er so draußen ist.
Austreibung, wie auch immer, ja, sowas.
Sehr farblich, also sehr, die Stimmung wird perfekt durch diese Farben wiedergegeben.
Ja, das ist eine interessante Farbwahl auch manchmal, ne? So eine dunkelblaue Töne gegen Rot und so, also so eine schöne Sonnenuntergangsstimmung oder sowas. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ist wirklich relativ einfach, aber die wenigen Farben, die benutzt wurden, sind schön gewählt. Genau. Ja, vielleicht wollen wir es auch gar nicht zu lang machen. Also man könnte ja vielleicht kurz nochmal, wo wir jetzt so viel über Robert Kirkman gesprochen haben, nochmal kurz empfehlen, dass ihr ja auch bei Fortsetzung folgt, jetzt über die neue Serie zu Walking Dead nochmal sprecht oder gesprochen habt.
Genau, ne? Vierte Walking Dead bei Erscheinen dieses Podcast ist es noch nicht da. Ihr könnt es euch freuen, sobald es dann erschienen ist, werde ich es entsprechend in diesem Beitrag auch nochmal verlinken, beziehungsweise werde dann vielleicht über Twitter einfach nochmal, also lohnt es sich auch zu folgen, da nochmal ein Auge drauf zu haben. Entsprechend,
ist schon ein krasser Typ, war dieser Kirkman. Der war gerade mal 25, da hat er dieses Walking Dead irgendwie erschaffen und jetzt hat er ja schon sein eigenes Unterlabel dort auch bei,
Sky bei Image Comics. Ne?
Also das ist halt genau. So hat er sein eigenes kleines Imperium schon.
Es ist schon Wahnsinn. Hier steht es gerade, ich habe nochmal kurz. Also in diesem ersten Trade Paperback sind die Heftausgaben 1 bis 6 enthalten, wobei, wie gesagt, das erste Heft halt so ein Double-Size-Issue ist. Also ihr habt verdammt viel zu lesen. Es ist eine sehr komplexe, sehr dichte Story, die nicht langweilig wird. Wer wissen will, wie dieses farbliche Flair ist, der braucht sich nur dieses Cover von CrossCult, von dem Heftausgabe 1 anzugucken. Der hat schon so ein Gespür dafür. Ich finde dieses Artwork auch von wir nennen ja nur Paul.
Ja, genau. Wir Kenner nennen ihn Paul.
Finde ich irgendwie auch sehr...
Sieht ein bisschen aus wie Fotos. Sieht
ja, manchmal sehr... Fotos nicht mal unbedingt, aber sehr, sehr minimalistisch, aber auch sehr ausdrucksstark und passt so ein bisschen, hat halt so einen leichten Retro-Charme. Also eher so, so ein alter Horror-Klassiker, so von diesem Setting, also was rübergebracht wird. Ist ja sehr faszinierendes Buch. Also wer noch nichts davon gehört hat, wer was Neues sucht, wer bei sich bei The Walking Dead so ein bisschen satt gesehen hat, der sollte unbedingt bei Outcast mal reinschauen. Also wie du sagst, es gibt halt wirklich wenig Vergleichbares und das ist schon ein Grusel-Comic auf hohem Niveau, sehr gut gelöst, sehr gut umgesetzt.
Ganz schön auch, dass irgendwie pro Heft gibt es anscheinend eine Splash-Page, also eine volle Comic-Seite. Das ist, glaube ich, dann immer der Cliffhanger, mehr oder weniger. Das fand ich auch irgendwie immer ganz, ganz schön. So die zentrale Szene des Hefts immer einmal ganzseitig. Ihr hört euch auch nochmal den Huntington Comics Podcast an vielleicht dazu und ja, schaut einfach mal rein.
Was würdest du geben, jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? Ich werde es dann auch nochmal entsprechend niederschreiben.
Daumen hoch.
Ja, Daumen hoch, ja, das ist ja nur zu einfach. Also jetzt mal...
Sagen wir mal so eine 8 und dann mal gucken.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Aber einfach nicht, weil es jetzt irgendwie Abzüge gibt, sondern einfach nur, weil ich...
Eine 8 ist ja schon sehr gut, muss man
weil
schon
ich,
sagen.
Weil ich gucken will, wie sich es auch entwickelt. Also einfach, in welche Richtung das geht. Also deswegen, 8 Punkte, bin ich dabei. Artwork gefällt mir sehr gut, die Kolorierung gefällt mir sehr gut. Tolles Buch insgesamt. Eine Frage noch ganz am Abschluss. Kennst du eigentlich diesen Christian Endres, der in allen Verlagen eigentlich so dieses Fachwissen zu diesen einzelnen Büchern schreibt? Also wenn es so Interviews gibt oder beziehungsweise...
Ist mir noch nie untergekommen, der Name, oder ich habe noch nie darauf geachtet. Das ist derjenige, der das Interview gemacht hat, oder was?
Also ein Interview mit von Chris Endres und auch in, wie gesagt, bei jetzt losgelöst von allen anderen Verlagen, deutschen Verlagen, immer wenn es so ein Recap gibt oder so.
Tatsächlich.
Das ist immer eher, ja. Und
ist cool.
Dachte, du kennst den irgendwie, ich muss nochmal irgendwie.
Kenn ich nicht. Ich kenne immer nur die vom Tagesspiegel und so weiter, die sagen mir immer was. Oder die mich mal selbst mal interviewt haben, aber den kenne ich bisher noch nicht.
Na gut, dann soll es das gewesen sein. Outcast, absoluter Tipp. Wer es noch nicht gesehen hat, beziehungsweise wer es noch nicht gesehen im Sinne von Comic, der sollte unbedingt mal hier reinschauen. Ist bei CrossCult erschienen. Wunderschön aufbereitet. Hardcover-Ausgabe. Bonusteil.
Ich mach mal ein bisschen gruselige Stimmung.
Bonusteil gibt's gar nicht so viel. Wie gesagt, nur dieses Interview mit dem Zeichner, den wir nur liebevoll Paul nennen. Und ansonsten.
Schon so, als wenn wir ihn richtig gut kennen. Ja, wir sind ganz dicke Buddies.
Ja. So, das soll es gewesen sein in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.